Hallo, liebe Was-tun-Hörerinnen und Hörer. Wie ihr wisst, sind Valentin und ich gerade in einer Podcast-Pause. Aber Ende März waren wir noch zu Gast im Podcast Kunst der Freiheit von Benjamin Emanuel Hoff und Katrin Petermann. Und dort haben wir mit Benjamin über die Strahlkraft eines rot-rot-grünen Projekts in Berlin gesprochen. Es ist nämlich so, dass Berlin am 20. September wählt und aktuell sieht es in den Umfragen so aus, als könnte es dann wieder für eine rot-rot-grüne Landesregierung reichen. Mit Benjamin sprechen wir darüber, was es dafür bräuchte, dass so ein rot-rot-grünes Projekt in Berlin erfolgreich wäre, ob die drei Parteien dazu überhaupt bereit wären und was eine linke Regierung in Berlin von Mamdani in New York lernen kann. Benjamin kennt sich mit der Materie wirklich extrem gut aus, denn er war schon mal für die Linkspartei Staatssekretär in Berlin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, damals noch in der rot-roten Landesregierung. Und danach war er in der rot-rot-grünen Landesregierung unter Bodo Ramelow in Thüringen Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Heute ist er Ressortleiter für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik im Vorstand der IG Metall und er macht gemeinsam mit der Psychologin Katrin Petermann den Podcast Kunst der Freiheit. In ihrem Podcast geht es, ähnlich wie bei uns, um progressive Politik und diesmal waren Valentin und ich zu Gast. Wir hatten so viel zu besprechen, dass es sogar eine Doppelfolge geworden ist, die wir euch jetzt hier aber im Stück ausspielen. Und natürlich legen wir euch auch die anderen Folgen von Kunst der Freiheit ans Herz. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Jetzt viel Spaß beim Gespräch und bis es wieder heißt, was tun.
Kunst der Freiheit, der Podcast von Benjamin Emanuel Hoff und Katrin Petermann.
Die politische Landschaft in Deutschland verändert sich spürbar nach rechts und das seit geraumer Zeit. Wahlgewinne rechter Parteien, fragmentierte Mehrheiten, wachsende Unsicherheiten. Aufgrund von Stapelkrisen prägen das Bild und demgegenüber sind Städte immer wieder Pole der Hoffnung. Und meine heutigen Gäste sind Inken Beermann und Valentin Isen. Die beiden sind Host eines Podcasts, der den programmatischen Titel trägt, Was tun? Programmatisch erstens, weil es die richtige Frage stellt, was tun? Und zum Zweiten, weil der Podcast den Titel einer bedeutsamen Schrift von Lenin übernommen hat. Und darüber hinaus haben sie gleich noch einen Klassiker übernommen, nämlich Marx. In dem Inken und Valentin selbstbewusst formulieren, ich darf zitieren, andere Podcasts haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Erstmal, hallo Inken, hallo Valentin, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, schön hier zu sein.
In den Blättern für deutsche internationale Politik, deren jeweils aktuelle Ausgabe ja einmal im Monat hier in Kunst der Freiheit von Reinhard Mengel vorgestellt wird, haben Inken und Valentin einen Beitrag publiziert, der trägt die Überschrift Berlin als Leuchtturm, wie Rot-Rot-Grün in Berlin möglich werden könnte. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine interessante Sendung haben. Inken, am vergangenen Wochenende haben Stichwahlen in französischen Kommunen stattgefunden, wie Paris, Marseille, aber auch in Deutschland, nämlich in München, fand die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl statt. In Paris und Marseille haben die linken Kandidaten vielleicht noch, aber auf jeden Fall gegen die Rechtsextremen gewonnen. Und in München haben die Grünen erstmals das Rathaus erobert, stellen künftig einen Oberbürgermeister. Die SPD ist abgeschmiert und Söder muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er einen homosexuellen grünen Oberbürgermeister zum Anstich beim Oktoberfest haben wird. Stimmt dich das positiv?
Also wenn du das Bild aufmachst, dann stimmt es mich auf jeden Fall positiv. Nein, auf jeden Fall, ich finde, wenn man erstmal auf die Gewinne jetzt der großen Städte in Frankreich guckt und natürlich auch auf den Grüngewinn in München, dann sind das erstmal positive Nachrichten. Wenn man dann einen Schritt zurücktritt, dann muss man natürlich leider auch anerkennen, dass es gerade in Frankreich so ist, dass auch der Rassemblement National in der Fläche stark gewonnen hat, dass es trotzdem ja auch in diesen großen Städten Stichwahlen gab, dass Nizza als auch große Stadt an den Rassemblement National gegangen ist. Und was man da schon sieht, und das kennen wir auch aus Deutschland, ist, dass es einfach diese immer stärkere Polarisierung zwischen Staat und Land gibt. Also, dass die großen Städte immer stärker dazu tendieren, grün und links und progressiv zu wählen, während das Land immer stärker dazu tendiert, konservativ oder auch rechtsextrem zu wählen. Und das ist dann als gesamtpolitische Entwicklung natürlich doch eine, die mir auch ein bisschen Sorgen macht. Wenn man dann wieder auf München guckt, dann finde ich aber doch im deutschen Kontext, dann zeigt es halt, dass progressive Wahlgewinne möglich sind. Und da ist ja nun die Situation auch so, dass da nicht die Grünen gegen Rechtsextreme gewonnen haben, sondern sozusagen den Grünen einen SPD-Oberbürgermeister abgelöst hat. Und ich finde, was man an der Wahl vor allem sieht, ist, dass es einfach so ein Bedürfnis nach progressiven Projekten gibt. Denn die SPD hat ja nun in München wirklich über Jahrzehnte regiert am Ende jetzt auch mit einem Oberbürgermeister, wo man nicht mehr den Eindruck hatte, dass der ein Projekt hat oder dass der was will, sondern dass das eher so ein Festhalten an der Macht am Ende war. Und dass sich dagegen dann ein jüngerer und schwuler grüner Kandidat durchsetzen konnte, auch in Bayern, das finde ich ist dann doch ein positives Signal, bringt aber natürlich auch einen großen Auftrag mit sich. Also wenn da so eine Regierung gewählt wird, dann zeigt es, die Menschen in diesen Großstädten wollen Wandel, aber den muss man dann halt auch liefern.
Mit dem Liefern und dem Pol der Hoffnung schließt sich eine Frage an. Valentin, die würde ich gerne an dich richten. Du bist nicht nur in diesem Podcast, sondern auch noch im Vorstand des Instituts Solidarische Moderne. Bei dem ISM, wie dieses Institut Solidarische Moderne abgekürzt wird, findet am 13. April eine Diskussionsveranstaltung statt. Die hat viel mit unserem Thema heute zu tun. Berlin als rot-rot-grüner Leuchtturm. Denn die wirklich super tolle Wissenschaftlerin der Universität Jena, Silke van Dyk, ist Teil einer Veranstaltung, die den Titel trägt Hop on, hop off, gestern Barcelona, heute New York. Und argumentiert wird in der Einleitung, dass wir im Zeitalter der Hyperpolitik leben. Also es gibt eine extreme Politisierung ohne politische Folgen über kurzfristige Mobilisierung von Protest reichen. Das ist die Kritik, zum Teil linke Bestrebungen, häufig nicht hinaus. Es fehlt ihnen ein Stück weit an Nachhaltigkeit. Und linke Leuchttürme spenden auf der einen Seite eine wahnsinnig große Hoffnung und haben eine Strahlkraft, weil sie eben real Alternativen sein können, so wie Inken das eben beschrieben hat. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man diese Strahlkraft auch kritisch sehen kann, weil sie so oft eben nicht als ein Lernpotenzial genutzt wird. Dennoch habt ihr in eurem Beitrag dafür plädiert, Berlin als einen Leuchtturm zu sehen.
Ja, also weil du das Institut Solidarische Moderne ansprichst und die Veranstaltung am 13. April. Vielleicht noch kurz ein Wort der Einordnung zum ISM. Das Institut Solidarische Moderne ist ja so ein Zusammenschluss linker Akteure von sozialen Bewegungen über Gewerkschaft bis hin zu Amts- und MandatsträgerInnen aus den progressiven Parteien. Und das Institut wurde 2010 gegründet mit dem Ziel, den politischen Willen für ein linkes Regierungsprojekt oder ein Regierungsprojekt links der Mitte zu organisieren. Wir erinnern uns, damals gab es rein rechnerisch diese Mehrheiten auch auf Bundesebene noch. Und so ein Projekt krankte eben daran, dass die Parteien da so ein bisschen der Hemmschuh für waren, es da Berührungsängste unter den Parteien für gab. Und die Leute, die Gründungsmütter und Väter des ISM, haben sich gesagt, wir müssen diesen Willen aus den Parteien heraus letztendlich organisieren, indem wir die Leute parteiübergreifend miteinander ins Gespräch bringen. Insofern ist praktisch diese Frage nach den linken Leuchttürmen und auch nach den realpolitischen Alternativen dem ISM so ein bisschen in die Wiege gelegt, könnte man sagen, und beschäftigt es natürlich auch heute noch. Wen das interessiert, man kann sich tatsächlich auch online noch anmelden zu der Veranstaltung am 13. April. Vielleicht können wir da den Link irgendwo in den Shownotes unterbringen.
Klar, Informationen mit in die Shownotes.
Das wäre auf jeden Fall cool, weil dann kann man nicht nur zuhören, sondern auch mitdiskutieren. Heute sind eben schon dann doch nochmal sehr andere als zur Gründung des Instituts Solidarische Moderne. Du hast es gerade schon erwähnt, Benjamin. Viele linke Hoffnungsprojekte von Occupy Wall Street über Syriza in Griechenland oder auch dem arabischen Frühling sind mehr oder weniger gescheitert. Und andere, wie zum Beispiel Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn, haben es eigentlich nie so richtig geschafft, über den Status von so Projektionsflächen hinauszukommen, weil die Leute eben nie in Regierungsverantwortung gekommen sind. Und ja, ich glaube, deswegen bleibt eben diese Hoffnung auf eine Regierungsalternative links der Mitte ein Stück weit einfach immer noch uneingelöst. Und ich glaube aber, man sollte es trotzdem nicht aufgeben, es zu versuchen, weil also das ist natürlich ambitioniert zu sagen, anders regieren ist möglich. Aber wenn man das Scheitern immer schon vorwegnimmt und sich da deshalb praktisch vorweg schon gleich aus der Verantwortung zieht, dann kann es auch nie dazu kommen, dass es doch funktioniert. Und beispielsweise auch, weil jetzt, also es wurde ja, wenn wir jetzt als linke Leute viel Zeit damit verbracht, auch zu Recht, die Ampel beispielsweise schlecht zu reden. Viele von uns waren ja eben auch sehr enttäuscht davon, wie wenig SPD und Grüne da durchgekriegt haben, auch aufgrund von der FDP. Aber auch da würde ich sagen, es gab schon auch einige Punkte, an denen es tatsächlich einen Unterschied gemacht hat, dass SPD und Grüne da mit an der Regierung waren und wie viel besser könnte es noch werden, wenn statt der FDP dann eine Linkspartei noch in dieses Bündnis käme. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, aus dem ja ich vielleicht so ein bisschen auf das Thema linke Leuchttürme blicke. Und weil du es auch noch gerade gesagt hast, Benjamin, die These der Hyperpolitik, das ist ja eine viel diskutierte und interessante These von Anton Jäger, der eben gesagt hat, wir haben so eine hochpolitisierte und auch mobilisierte Gesellschaft, die aber letztendlich daran scheitert, reale Veränderungen zu organisieren. Und ich glaube, ein Grund, warum ich eben auch so überzeugt davon bin, dass es am Ende eben auch um diese Regierungsprojekte geht, ist, dass das, was in diesem Setup, was Anton Jäger da beschreibt, fehlt, sind eben die Parteien, die diesen Willen von der Straße dann auch in Legislatur übersetzen. Und das ist eben auch so ein bisschen der ja, Impetus, aus dem Inken und ich jetzt diesen Artikel für die Blätter geschrieben haben.
Den Artikel will ich jetzt auch noch ein bisschen stärker kommen und will den mal mit einem anderen Papier Inken konfrontieren. Weil die Ausgangsthese eures Beitrags ist ja, es gibt eine rot-rot-grüne Konstellation. Klar, rot-rot-grün, rot-rot hat in Berlin mehrfach regiert. Ich schaue kritisch auf die SPD in Berlin. Im vergangenen Jahr hat eine Gruppe von Sozialdemokraten, darunter ein ehemaliger regierender Bürgermeister, eine ganze Reihe von Ex-Senatoren und Senatoren, Ex-Staatssekretärinnen und Staatssekretären, ein sogenanntes Erneuerungspapier gemacht. Das war noch bevor Steffen Krach, der jetzige Spitzenkandidat, als Spitzenkandidat nominiert wurde, auf den sich ja jetzt alle gerade auch verständigt haben. Das heißt also völlig untypisch für die Berliner Sozialdemokratie. Es gibt nach außen hin sogar sowas wie Einigkeit. So, dass man inzwischen hat man dann auch gleich wieder einen Landesvorsitzenden und eine Landesvorsitzende über die Wupper gejagt, aber immerhin auf Steffen Krach konnte man sich verständigen. So, und wenn man dieses sogenannte Erneuerungspapier liest, dann ist das nicht weniger als ein Scherbengericht und vor allem eine Abrechnung mit der linken Sozialdemokratie und auch mit bestimmten Projekten, die dort sehr denunziatorisch als Kritik an der sogenannten Umsonststadt und so weiter definiert werden. In der medialen politischen Widerspiegelung wurde dieses sogenannte Erneuerungspapier als ein Ausdruck einer tiefen inhaltlichen und personellen Erschöpfung der Berliner SPD gesehen. Und ich meine, die regiert in Berlin seit 37 Jahren. Wenn so ein Erneuerungspapier migrationspolitische Vereinfachung, marktkonforme Wohnungspolitik, ein sehr selektives Gerechtigkeitsverständnis propagiert, dann ist das ja ein ziemlich harter Ton. Und insofern mal provokativ gefragt, was macht euch denn optimistisch, dass die SPD in Berlin tatsächlich Teil von einer progressiven Konstellation sein will? Oder habt ihr euch die einfach schön geschrieben? Und dass ich die Frage stelle, ist ein bisschen ironisch, weil mir sonst immer unterstellt wird, dass ich ein völlig romantisiertes Verhältnis zur Sozialdemokratie hätte in meiner linken Partei.
Manchmal ist es ja schön, wenn man die Seiten wechseln kann. Wir werfen im Text ja auch die Frage auf, inwieweit die SPD und auch dann in Bezug auf die Linke später, inwieweit auch die Parteien bereit sind oder sozusagen genau bereit sind, wieder so ein Bündnis einzugehen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass dieser Konflikt in der SPD, den du jetzt eben angesprochen hast, den gibt es in der Berliner SPD, den gibt es auf Bundesebene ja auch, diesen Konflikt zwischen einer linkeren Basis oder jetzt in Berliner linkeren Funktionärsebene und dann dem doch zum Teil relativ konservativen Spitzenpersonal. Und der entsteht natürlich genau aus dem Problem, was du genannt hast, nämlich, dass sie gleichzeitig immer gleichzeitig Opposition und Regierung in sich vereinen müssen, weil sie gleichzeitig eine linke Basis haben und dann aber doch immer wieder auch in konservativen Regierungen halt mit der Union zusammen regieren. Und dass das halt zu totalen Spannungen in der Partei führt. Und in Berlin ist es schon speziell so, dass es halt sowohl einen sehr linken Flügel gibt, als auch einen sehr wirtschaftsorientierten. Und diese Wirtschaftsorientierte, den sieht man jetzt zum Beispiel auch im aktuellen Wahlprogramm, haben die schon sozusagen auch die Wirtschaftspolitik und sozusagen, dass Berlin offen sein soll für InvestorInnen und man die Wohnungskrise oder die Wohnungsfrage nur so lösen kann, haben die jetzt ja schon auch sehr nach vorne gestellt. Gleichzeitig, finde ich, muss man zu diesem Erneuerungspapier sagen, dass das ja Leute geschrieben haben, die sich zum Großteil zwischen 60 und 80 Jahren befinden und viele Ex-SenatorInnen, die vor vielen Jahren Verantwortung übernommen haben und die eigentlich in den aktuellen Machtverschiebungen der SPD eher verlieren. Also das sind Leute, wurden eigentlich beim Landesparteitag, wurden viele Sachen nicht beschlossen, die die wollten. Also das sind auch Leute, waren immer für den Randbewerbungstempo verfällt. Da hat sich die Partei klar dagegen ausgesprochen. Das sind Leute, die stehen der Vergesellschaftung super kritisch gegenüber, wo jetzt bisher Steffen Krach sich zum Beispiel auch nicht so klar zu positioniert hat. Das sind auch Leute, da hat jetzt, also bei diesem Papier hat interessanterweise Franziska Giffey nicht unterschrieben. Trotzdem steht sie ja für diesen sehr konservativen Kurs der SPD und für diese sehr starke Wirtschaftsnähe und auch für die Entscheidung, nicht in eine rot-rot-grüne Koalition zu gehen nach der letzten Wahl, sondern halt Juniorpartner der Union zu werden in der aktuellen Koalition. Und auch die wurde jetzt ganz schön abgestraft bei den Listenaufstellungen. Also Franziska Giffey hat gerade keinen sicheren Listenplatz, um wieder ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Und ich finde, das ist schon eine Entwicklung, die zeigt, dass auch bei der SPD ganz schön was in Bewegung. Diese Zerstrittenheit gibt es, aber die gibt es in jedem Fall. Und die SPD ist halt so ein bisschen zum Regieren verdammt. Also entweder halt in der progressiven Konstellation oder wieder mit der Union. Aber eigentlich gibt es in Berlin keine Möglichkeit, in der die SPD nicht wieder regieren muss. Und da halte ich es schon für durchaus möglich, dass sich dann, nachdem jetzt sozusagen auch der konservative Kurs ja nun wirklich kein Erfolgskurs war, sondern die SPD mit dem weiter verloren hat, dass sich da diesmal dann auch das progressive Lager durchsetzen kann.
In einem Text von mir zu Berlin, den ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, habe ich formuliert, Berlin steht an einem Kipppunkt, die Stadt ist nicht gescheitert, aber sie scheint sich mit ihrem Scheitern arrangiert zu haben, weil die Geschichten über das dysfunktionale Berlin, ich meine, das ist wie mit der Deutschen Bahn, da kann einfach jeder irgendeine Geschichte erzählen und selbst wenn sie nicht wahr sein sollte, geht man trotzdem davon aus, es ist für Berlin auf jeden Fall vorstellbar. Und da gehören überforderte Bürgerämter, unpünktliche Bahnen, eine Verwaltung, die sich hinter Verfahren verstand, statt Lösungen zu suchen und so weiter und so weiter. Und diese Erzählungen, die sind aber gefährlich aus meiner Sicht, weil sie Vertrauen zerstören. Insbesondere deshalb, weil man sich erstens nicht auf eine gemeinsame Richtung verständigen kann und weil die Betroffenen, da will ich nachher auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, von einer dysfunktionalen Stadt, je weniger ich eigene Gestaltungsmöglichkeiten habe, je mehr Zeit und Aufwand ich überhaupt aufwenden muss, damit der Lebensalltag einigermaßen bewältigbar ist, umso stärker brauche ich einen Staat, der mir Leistung zur Verfügung stellt, eine Infrastruktur, die kostengünstig ist, funktioniert etc. Und inwiefern habt ihr das Gefühl, dass Rot-Rot-Grün, also die drei Parteien, die wir als Rot-Rot-Grün zählen, so eine gemeinsame Richtung einer funktionalen, bezahlbaren, lebenswerten Stadt im Blick haben, aber eben nicht nur etatistisch im Sinne von der Staat soll, sondern auch eine Stadtgesellschaft, die da aktiv ist, ohne jetzt in so eine kommunitaristische Erzählweise verfallen zu wollen. Ihr betont in eurem Text stark eine Arbeitsteilung der drei Parteien und das würde ich mal an euch beide richten in freier Aufteilung, wie ihr wollt.
Ja, vielleicht mache ich mal den Anfang und du ergänzt dann. Genau, also es ist auf jeden Fall richtig, der Befund, dass die Stimmung in Berlin gerade mies ist. So. Also dieses Narrativ vom dysfunktionalen Berlin, das ist tatsächlich genauso, wie du sagst, ja was, dass egal wo man in der Bäckerschlange steht oder so mal so ein bisschen mithört, man kriegt das wahnsinnig oft mit, dass Leute da meckern und das Gefühl haben, irgendwie nichts funktioniert mehr. Die Bahn fällt aus, dann hatten wir ja noch dieses Glatteis, was ewig nicht geräumt wurde, den Stromausfall, diese ganzen Sachen. Das ist schon was, was die Leute beschäftigt. Und ich hatte jetzt in den letzten Monaten auch die Chance, mal bei so ein paar Fokusgruppen mit reinzuhören, wo die Frage war, ja, was erzählen denn gerade die potenziellen WählerInnen von so einem linken, aus dem linken Spektrum? Und da war schon dieses Narrativ von Berlin macht keinen Spaß mehr, was einem so ganz stark entgegenkam. Und das war dann irgendwie, einerseits gibt es, alles wird teurer, die Mieten sind zu hoch. Das ist so ein Klassiker, den man oft hört. Dann eben dieses Nichts funktioniert, was du schon angesprochen hast. Der Müll, der überall rumliegt, ist auch was, was die Leute wirklich richtig stört. Und ja, also man hat das Gefühl, dass diese Stadt, die ja lange eben für diese Freiräume und den Raum fürs Experimentieren und so ein bisschen die utopischen Lebensentwürfe stand, die ist jetzt auch insofern an einem Kipppunkt, als dass die Leute wirklich jetzt eher so um die Basics kämpfen. Also man hat das Gefühl, es geht jetzt wirklich mehr so darum, einfach durchzukommen, den Alltag zu bewältigen und ja, alles andere, dafür hat man irgendwie nicht mehr so richtig Zeit. Und ich glaube, das ist eben genau das, was jetzt so auch, ja, wofür es so ein linkes Regierungsprojekt bräuchte oder was, woran sich das messen lassen müsste am Ende des Tages, ob es eben gelingt, wieder zu zeigen, was öffentlicher Wohlstand möglicherweise auch bedeuten kann in so einer Stadt wie Berlin. Also funktionierende Infrastruktur, bezahlbare Mieten, lebenswerte öffentliche Räume und praktisch so alles, was Berlin mal cool gemacht hat, dass man das schafft zu zeigen, so wenn die richtigen Leute diese Stadt regieren, dann kann davon auch was wieder zurückkommen. Also ich glaube, Berlin ist gerade auf jeden Fall in einer tiefen Identitätskrise und ein linkes Regierungsprojekt muss darauf irgendwie Antworten liefern.
Inken, bevor du einsteigst, würde ich noch mal kurz einhaken. Ist das okay?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Bei dieser Glatteis-Situation, die es in Berlin gab, die mich erinnert hat an eine vergleichbare Situation 2011, damals regierte Rot-Rot, war eine ähnliche Situation. Es gab jetzt in diesem Glatteis wochenlang Berlin nicht geräumt, alte Leute konnten nicht raus, mobilitätseingeschränkte Personen, Katastrophe. Und es gab die Forderung, dass das THW sich da irgendwie drum kümmern muss. Und es gab so eine Diskussion, ob man jetzt auch wieder Salz streuen darf und so weiter. Aber es wurde eigentlich nur darüber geredet, was der Staat tun muss. Und ein Punkt war, dass ich mir eigentlich gedacht habe, ich bin ja zum Beispiel, wäre total bereit, in meinem Haus einfach den Schneeschieber in die Hand zu nehmen und vor meinem Haus zu schieben. Das musstet gar nicht an jemand anders abgeben. Ich will dann nur, dass mein Vermieter mir nicht auf die Nebenkostenabrechnung setzen kann, in Winterdienst. Weil wenn ich das selber mache, dann sorge ich dafür, also habe auch eine Selbstbestätigung, dass ich selber dazu beitragen kann, dass die Leute in meinem Haus da irgendwie sicher hin und her kommen. Man kommt sogar mit Leuten ins Gespräch. Das ist aber so eine, das habe ich auch bei Progressiven gar nicht das Gefühl, dass wir so einen Ansatz machen. Und das Zweite, was ich damit verbinde, ist eigentlich, wir reden ganz oft über das Berlin, aber Berlin ist eben die 11 Bezirke und da drin eine, keine Ahnung, wie viel Kieze es gibt. Und ob nicht eher Berlin von unten selbst entwickelt diese Veränderung erzeugen kann. Und da wollte ich euch nach eurem utopischen Überschuss fragen. Inken.
Ich vermute, manche, ich wollte gerade selber sagen, nämlich, dass es da ein total spannendes Beispiel aus New York City gibt, wo wir sicherlich später auch nochmal stärker drauf zu sprechen kommen. Aber da war es ja so, dass New York, als jetzt auch Winter so einen krassen Schneesturm hatten und man da nicht schon gewählt war, dass die da eine super schlaue Politik eingeführt haben, nämlich dass, genau was du sagst, alle mithelfen können beim Schneeschieben und dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen. Ich glaube, dort waren es $30 die Stunde. Das hört sich halt immer ein bisschen mehr an, als es tatsächlich ist, weil in den USA ja anders versteuert wird als hier. Aber sozusagen genau so ein bisschen diese Haltung, die du gerade angesprochen hast, dass wenn man, auch wenn man dann regiert als progressive Person, man halt nicht davon ausgeht, man macht jetzt eine Dienstleistungsregierung, in der man einfach nur noch liefern muss, sondern dass man dann die Stadtgesellschaft, die einen, also jetzt gerade bei meinem Dani ja ihn wirklich auch ins Amt gehoben hat, dass man die weiterhin als PartnerInnen begreift und auf die auch zurückkommt in Situationen, in denen man Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist ein total, total guter Ansatz, ein total wichtiger Ansatz, um weiter mit den Leuten auch im Gespräch zu bleiben und auch gar nicht in diese Situation zu kommen, dass man dann immer in dieser Situation ist, dass man jetzt gewählt wurde und sich dann die Leute beschweren, dass man jetzt nicht alles umgesetzt hat, was man irgendwie jemals versprochen hat, obwohl das ja eigentlich realistischerweise auch allen klar ist, dass man nicht, keine Regierung setzt immer alles um für ihr Klientel, sondern dass man da einfach in so einer Art Dialog mit den Leuten, in so einem Dialog mit den Leuten bleibt.
Ja, und ich finde, bei diesem Beispiel ist eben auch, ich finde, das ist so genau die Art von utopischem Überschuss, die eben auch passt zu dieser Stimmung in der Stadt, so irgendwie nichts funktioniert mehr. Also wenn man da jetzt praktisch so den ganz großen Wurf machen will, alles anders denken, alles anders machen, alles anders regieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da auch gerade gar nicht niemanden mit abholt, sondern es sind dann eher so diese kleinen Sachen, wo eben aber nicht wie dann in Deutschland irgendwie so von oben herab appelliert wird, mach doch mal so, sondern tatsächlich auch Strukturen geschaffen wurden, wie Leute sich einbringen können und dieses Stadt gemeinsam machen, dann gar nicht mehr so irgend so eine lofty Idee ist, die schön klingt, aber in der Praxis einfach nur anstrengend ist, sondern ja, man kann sich sogar was dazu verdienen und man läuft irgendwo rein in so einer Garage von irgendeinem öffentlichen Amt, holt sich da seinen Schneeschieber raus und macht das 2 Stunden, wenn man Zeit hat. Das fand ich irgendwie cool, wie da so dieser totale Pragmatismus in sowas Profanem wie Schneeschieben zusammenkommt mit diesem ja irgendwie ja auch schon fast so ein bisschen Tocquevillischen Ideal amerikanischer Demokratie, wo alle sich einbringen und es eben nicht nur diese ja, sklerotischen Institutionen gibt, die irgendwie ja, Vorgänge starten und Aktenordner anlegen.
Vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung, so das gibt es ja auch in Berlin schon in Ansätzen. Also Ich wohne zum Beispiel hier neben so einem Sozialtreff, wo es jeden Tag auch kostenloses Mittagessen, nicht kostenloses, wo es jeden Tag reduziertes, preisreduziertes Mittagessen gibt. Und da gibt es immer Hammertorten. Also die sehen wirklich ultra lecker. Und also Pfirsich, Sahne, Birne, vegan, alles Mögliche. Und die meisten von denen werden von der Nachbarin gebacken, die da dann halt sozusagen für 1,50 Euro das Stück weiterverkaufen. Und das sind einfach Leute, die Lust haben, sich auch in ihren Kiez einzubringen und eine Nachbarschaft zu gestalten. Und diese Leute gibt es total und die bringen sich auch ein, wenn man ihnen die Rahmenbedingungen und eine Chance dafür gibt.
Und das ist das, wovon ich wirklich überzeugt bin. Also die Linke propagiert im Wahlkampf so ein Konzept von Kiezkantinen. Und ich glaube, dass eben dieses Zweierlei, zum einen vom Kiez her zu denken, von der Nachbarschaft her zu denken, das heißt dieses wirklich Kleinräumige, das ist das, wo wir uns auch im Wesentlichen ja bewegen in dieser Stadt. Und das Zweite, das ist das, was du, Valentin, noch angesprochen hattest, eben so eine Aktivierungsperspektive. Ich kann selbst einen kleinen Beitrag leisten. Ich kaufe niemanden mehr ab, der mir sagt, also wie das hier der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, das Jahr 26 wird zum Jahr der Verwaltungsreform in Berlin. Das ist für Erna und Erwin Krawunke im Wedding nicht spürbar. Aber wo man selbst was machen kann und wo man vielleicht auch mit Leuten in Austausch kommt, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Ich habe jetzt eine Frage eingestreut und eigentlich hattest du dich hinten nochmal zu einer ganz anderen Frage gemeldet. Deshalb wollte ich dir zu dieser Ausgangsfrage, nämlich als ich eben ja zu dem Kern gefragt habe, ob die drei rot-rot-grünen Parteien so eine gemeinsame Richtung in dieser dysfunktionalen Stadt haben, da hatte ich das Gefühl, du wolltest dazu noch was sagen.
Ja, ich würde da noch einmal ansetzen, weil ich glaube, dass man diese Erzählung der dysfunktionalen Stadt hört man oft. Und ich glaube aber, dass man schon mit einbeziehen muss, dass sie schon für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge bedeutet. Also es gibt Leute, die leiden stärker unter unsicheren Fahrradwegen, weil das ist dann vielleicht eher so ein bisschen das grüne Kernwähler-Milieu. Es gibt Leute, die leiden stärker darunter, dass es zu wenig sozialen Wohnungsbau gibt und zu wenig subventionierte Wohnungen. Es ist vielleicht so ein bisschen klassischerweise eher das linke Milieu. Und es gibt Leute, die leiden unter schlechter Anbindung der Außenbezirke und unter Müll. Und das sind vielleicht die Leute, die eher so ein bisschen die SPD erreichen kann. Und ich glaube, dass man einerseits in die Richtung denken muss, dass es diesen Willen geben muss, von allen drei Parteien wieder zu so einer funktionierenderen Stadt zu kommen. Und gleichzeitig man da auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht in so ein Nullsummenspiel zwischen den Parteien rutscht. Wenn sozusagen alle anfangen, nur noch die gleichen Themen zu beackern und nur noch das gleiche Milieu zu adressieren. Weil dann kommt man einfach auch aus der linksgrünen Nische, von der es ja in Berlin sehr viel gibt, aber dann vielleicht doch nicht genug, um eine Wahl zu gewinnen, halt nicht raus. Sondern dass es da halt schon wichtig ist, und das zeigen wir auch im Artikel, sich das Milieu halt trotzdem im Wahlkampf so ein bisschen und durch unterschiedliche Themensetzung aufzuteilen. Und da liegt ja total nahe, dass man sagt, dass die Linken ja sozusagen junge und bewegungsaffine und prekäre Menschen erreichen können, die Grünen vielleicht eher so ein bisschen das ja schon in Berlin sehr große linksgrüne bürgerliche Milieu und die SPD eher die Randbezirke und RentnerInnen und ältere Menschen. Und dass es da auch einfach im Wahlkampf erstmal strategisch und klug ist, sich die Themen so ein bisschen aufzuteilen, natürlich mit einem Grundverständnis dann aber davon, dass man da dann nach der Wahl auch wieder zusammenkommen will.
Als ich das bei euch gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich finde das auf der einen Seite total plausibel. Auf der anderen Seite hat das immer, wenn man das so formuliert, sowas wie drei Generäle und Generälinnen stehen an so einem Sandkasten und schieben so die Truppen hin und her. Und das ist aber irgendwie so planspielmäßig. Die Realität ist ja dann doch meist eine ganz andere. Also, und insofern finde ich den Gedanken sympathisch. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass ich da skeptisch bin. Weil auch die Randbezirke und die Älteren beispielsweise machen sich ein Bild einer konkreten Partei. Und die Frage ist, ob sie das, was sie von der SPD in dem Fall, weil wir jetzt über die Randbezirke reden, ob sie das in der SPD beispielsweise sehen. Oder ob sie nicht möglicherweise in einer anderen Kandidatin, ob nur von Grünen, Linken, genau das wiederfinden, was für ihr Bedürfnis relevant ist. Insofern, der Gedanke ist total plausibel und den mit aufzunehmen, finde ich nachvollziehbar. Ich glaube nur, Wahlkampf ist ja das, was man 5 Jahre nicht gemacht hat, wird man in 8 Wochen Wahlkampf nicht aufholen können. Und insofern glaube ich, dass das strategische Problem einer Mehrheitssicherung vielleicht ein bisschen tiefer geht. Inken, du wolltest gleich nochmal darauf reagieren.
Ja, ich glaube, dass da viel drin steckt und dass das natürlich stimmt und dass man sozusagen die Leute nicht auf einem Thema überzeugt. Ich glaube, andererseits, gerade wenn man in die Randbezirke guckt, sind die ja leider die, die uns diese aktuelle Regierung beschert haben, indem sie einfach mehrheitlich CDU gewählt haben. Und dass die Leute sich jetzt nur dafür entscheiden, stattdessen Linke zu wählen, halte ich auf der anderen Seite auch für extrem unwahrscheinlich, sondern da ist dann ja schon leider die AfD auf der einen Seite, aber halt auch die SPD auf der anderen Seite schon erstmal die sozusagen nächstliegende Option. Und deswegen ja auch so ein bisschen die Argumentation dafür, dass das Leute sind, die die SPD schon für sich begeistern kann, gerade nach dem Desaster in Steglitz-Zehlendorf, nach dem Stromausfall und sozusagen dem wirklich sehr unglücklichen Auftreten von Kai Wegner, glaube ich schon, dass da jemand wie Steffen Krach die Leute anders für sich begeistern kann und halt wirklich auch anders erreichen kann als Werner Graf für die Grünen oder Edith Ehreib für die Linken.
Valentin, wolltest du nochmal? Ich hatte das Gefühl, du hättest geatmet, als ob du sprechen möchtest. Jetzt haben wir schon Grüne und Linke aufgerufen und über die SPD schon ein bisschen länger gesprochen. Und ihr betrachtet ja diese drei Parteien in eurem Beitrag für die Blätter für deutsche Nationalpolitik. Und deshalb würde ich eben euren Blick auf die Linke und die Grünen abholen wollen. Und Inken, ihr nennt die Linke das Überraschungsei im rot-rot-grünen Lager. Das hat natürlich viel mit diesem Erneuerungsprozess der faktischen Neugründung von unten zu tun. Und damit hat sich auch der Charakter der Stadtpartei massiv verändert. Wie nimmst denn du die Arbeit und das Potenzial, aber auch die Widersprüche der Linken wahr? Der Beitrag ist jetzt schon im Februar erschienen. Wir sind in sehr bewegten Zeiten. Deshalb mal so tagesaktuell gefragt, wie nimmst du denn die Linke in dieser Konstellation wahr, nachdem du vorhin ja auch schon was zur SPD gesagt hattest?
Ja, also ich finde, bei den Linken sticht schon heraus, und das war im Februar so und ist jetzt auf jeden Fall auch noch so und wird, glaube ich, bis zur Wahl auch so bleiben, dass die einfach gerade eine extrem große Dynamik ausstrahlen. Also ich finde das schon echt beeindruckend, wie viele Leute, und ich komme ja eher sehr stark aus so einer bewegungspolitischen Sozialisation, wie viele Leute auch aus sozialen Bewegungen sich gerade vorstellen können, sich für die Linke einzusetzen, für die Wahlkampf zu machen. Irgendwie auch, glaube ich, aus so einer Diagnose heraus, dass wir in sozialen Bewegungen irgendwie viel erreicht haben, aber Gesetze dann am Ende doch von Parteien gemacht werden, irgendwie jetzt bereit sind, aus einem realpolitischen Weg zu gehen. Und davon strömt einfach gerade wirklich viel Energie in die Linke. Und ich glaube, das ist ihr ganz großes Potenzial gerade, das sich da auch in der Bundestagswahl schon gezeigt hat. Auf der anderen Seite hast du es gerade schon angesprochen, es gibt einfach innerhalb der Partei auch große Widersprüche. Es gab viel Wechsel an der Spitze. Klaus Lederer, Elke Breitenbach, Katja Kipping, sozusagen sehr erfahrene Leute und auch die Leute, die eigentlich schon Regierungserfahrung haben, sind gegangen. Und da hätte man auf jeden Fall in der Regierung auch eine schwierige Grundvoraussetzung, überhaupt sozusagen qualifiziertes Personal in so eine Regierung zu schicken. Und das macht natürlich die Grundsituation schwieriger, sozusagen, oder auch so ein bisschen fraglicher, ob die Linke das für sich überhaupt möchte, in so eine Regierung zu gehen. Und jetzt, wo du die aktuellen Debatten ansprichst, wo es ja sozusagen jetzt auch nochmal viel um Antisemitismus ging, innerhalb der Linken, da hat die Linke auf jeden Fall eine total schwierige Situation gerade, einfach weil sie sozusagen diesen großen Anteil an Leuten haben, die noch ziemlich antideutsch sozialisiert sind und für die Antisemitismus ein super wichtiges Thema ist. Und dann halt diese großen Eintritte, insbesondere auch in Neukölln, wo Israel-Palästina oder jetzt vor allem der Krieg in Gaza in den letzten Jahren einfach ein total wichtiges Sozialisationsthema war für die Menschen, die jetzt neu eingetreten sind und Leute auch einfach persönlich und familiär betroffen sind von dem Krieg in Gaza, also wo ja in Neukölln die größte palästinensische Community in Europa lebt. Und da hat natürlich sozusagen, ist das nicht nur, wird sozusagen Antisemitismus nicht nur vor dem Hintergrund oder die aktuelle politische Situation auch gerade nicht nur vor dem Hintergrund der Shoah gesehen, sondern halt auch vor dem ganz aktuellen Hintergrund von familiärer Betroffenheit. Und das ist ein total schwierig zu navigierendes Feld auf jeden Fall für die Linke. Ich muss aber sagen, dass ich finde, dass sie sozusagen ja bei dem vorletzten Landesparteitag so einen bisschen Kompromissantrag verabschiedet haben, wo sie es eigentlich ganz gut geschafft haben, beide Seiten zu sehen und auch sozusagen sprechen zu lassen. Und ich da eher den Eindruck hatte, dass der Landesvorstand gerade eigentlich auf einem ganz guten Weg das Feld so weit zusammenzuführen, dass es dann doch sozusagen erstmal genug hält. So.
Ich will das insofern unterstreichen, als dass ich finde, dass wenn sich eine Führungsqualität für eine Person, die den Anspruch erhebt, regierende Bürgermeisterin sein zu wollen, auch darin ausdrückt, dass man sensibel auf die unterschiedlichen Teile einer Stadtgesellschaft blicken kann und auch Widersprüche als solche thematisieren kann, indem man sagt, es gibt jüdische, israelische Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, es gibt eben diese große palästinensische Community und alle müssen hier einen Platz haben. In sehr unterschiedlicher Weise schauen sie auf diese Debatten in Nahost und wir sind eine Stadt, die in der Lage ist, allen eine Heimat zu sein und auch Widersprüche aus. Und dann finde ich, beweist Elif Eralp als linke Spitzenkandidatin, dass sie diesen Test einer potenziell regierenden Bürgermeisterin bisher, finde ich, echt mit Bravour gemeistert hat. Ich sehe jetzt bei euch nonverbale Zustimmung, aber Valentin, ich glaube, du wolltest dazu gleich noch mal was sagen. Und dann wollte ich auch an dich die Frage zu den Grünen richten.
Ja, vielleicht noch kurz ein Wort zu Elif Eralp. Also ich würde dem total zustimmen, was du gerade gesagt hast. Die steht halt wirklich als Person einerseits für dieses diverse Berlin, was man ja sonst eben auch bei den anderen Spitzenkandidatinnen überhaupt nicht sieht. Also sie ist erstens die einzige Frau und zweitens die einzige Person mit sichtbarem Migrationshintergrund in einer Stadt, die einfach total geprägt ist auch durch Migration. Aber im Punkto Antisemitismus ist sie eben auch eine Person, die total glaubhaft so eine universalistische Position für Menschenrechte ja tritt und immer vertreten hat, die sich für die Opfer in Halle engagiert hat, lange bevor sie diese Spitzenkandidatur irgendwie in Aussicht gestellt bekommen hat, die mit linken Israelis zusammenarbeitet von Standing Together und damit praktisch, finde ich, wirklich ein Stück weit auch aus dieser Gaga-Debatte, die wir in den letzten Jahren zum Teil auch hatten in puncto Israel-Palästina, wo einfach Antisemitismusvorwürfe zum Teil auch krass instrumentalisiert werden, wo sie zum Teil auch gerechtfertigt sind und man denkt, was sind das für verrückte Leute, die da irgendwie rumrennen. Aber da würde ich sagen, ist sie als Spitzenkandidatin einfach wirklich eine sehr ja, glaubhafte und bewundernswerte Person.
Nach dieser Lobrede auf Elif Eralp, lass uns einen Blick auf die Grünen werfen. Die haben in Baden-Württemberg auch den ersten Ministerpräsidenten mit sichtbarem Migrationshintergrund knapp über die Ziellinie gebracht. Und ihr sagt in eurem Beitrag, wenn die Grünen in Berlin in so ein rot und grünes Bündnis eintreten würden, dann hätte das auch eine Relevanz über Berlin hinaus, weil mit Cem Özdemir nun ein absoluter Oberrealo in Baden-Württemberg auch den Anspruch erhebt, die Partei in seinem Sinne zu formen. So auch die mediale Widerspiegelung des Baden-Württembergs-Ergebnisses, was die Grünen von Cem Özdemir und Baden-Württemberg lernen können. Und da war ja wieder die allgemeine Berlin-Bubble-Erzählung der journalistischen Blase. In der Mitte und nach Mitte rechts muss man sich orientieren, links ist nichts zu gewinnen. Und ihr sagt, naja, mit den linken Grünen in Berlin in so einem Regierungsbündnis gäbe es, sagen wir mal, so ein gewisses Gleichgewicht auch wieder in der Partei. So, und andererseits seht ihr nicht nur bei den Linken durch den Weggang von Klaus Lederer, Elke Breitenbach einen Abfluss von Führungspersonal, erfahrenem Personal, sondern das seht ihr auch bei den Grünen in Berlin. Es gibt auch ein Abrücken von grüner Kernkompetenz bei Stadtentwicklung und Verkehr. Auf der anderen Seite war ich ein bisschen überrascht, weil Bettina Jarasch ist ja nun auch schon eine gestandene, auch wiederholte Kandidatin. Also warum geht ihr da so kritisch mit und gleichzeitig aufgeschlossen, sympathisch mit den Grünen ins Gericht?
Ja, also ich muss zugeben, dass als wir den Artikel jetzt im Winter geschrieben haben, also im Januar, haben wir den ja dann schon abgegeben, damit er dann im Februarheft bei den Blätter erscheinen konnte. Da habe ich noch so ein bisschen, ehrlich gesagt, insgeheim darauf gehofft, dass die Grünen in Baden-Württemberg verlieren und in Berlin es holen, weil sich damit praktisch die Machtblöcke innerhalb der Grünen Partei eben nochmal stark verschieben würden. Also wir haben, Özdemir sagt das ja auch selbst über sich und seine baden-württembergischen Grünen, sie seien so eine Art gallisches Dorf in der großen Bundespartei der Grünen, die eben ja oft viel zu schrill und viel zu radikal und so weiter, aber da steht man noch so für den Sachverstand und das Maß und Mitte so ein bisschen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen nach diesem Sieg von Özdemir in Baden-Württemberg und auch dem nicht in den Landtag kommen von der Linkspartei dort das Gefühl, dass man bei den Grünen möglicherweise tatsächlich einfach die aus meiner Sicht falschen Schlüsse aus dieser Wahl zieht und er sagt, damit wir wieder gewinnen, damit wir groß werden, müssen wir genau das tun, was Özdemir in Baden-Württemberg gemacht hat. Das müssen wir. Und die Grüne Partei befindet sich ja gerade einfach in so einer Phase der Neufindung, wo einige weiter in diese Realo-Richtung ziehen und den Kurs von Habeck und Baerbock weiterführen wollen. Andere Leute sagen, wir müssen stärker unsere klimapolitischen Positionen verbinden mit sozialpolitischen Akzenten. Und genau, ich glaube, da bin ich auch ein Stück weit jenseits von Umfragen und in einem rein elektoralen Kalkül inhaltlich dann doch einfach auch davon überzeugt, dass es zum Teil dann doch konsequentere Positionen braucht als irgendwie so ein Gerede von Wirtschaft und Klima zusammen. Und irgendwie wird das dann schon Hauptsache, das Auto wird in Baden-Württemberg produziert. Trotzdem wäre es natürlich auch jetzt, wo die Grünen in Baden-Württemberg stark bleiben, wichtig, dass in der Partei auch ein Landesverband gestärkt werden würde, der eben eher für diese linke Variante steht. Der Berliner Landesverband der Grünen ist ja in der Bundespartei dafür bekannt, dass er eben besonders links ist. Und aus der Sicht wäre es, glaube ich, einfach wichtig, da jetzt weiter stark in die Richtung zu ziehen. Man merkt das beim Berliner Landesverband der Grünen auch, dass die genau das wollen und eben auch diese, vielleicht so ein bisschen auch ihren gekränkten Stolz durch die Erfolge der Linkspartei jetzt bei der Bundestagswahl dadurch, dem damit begegnen wollen, dass sie jetzt in so eine Art linken Überbietungswettbewerb mit der Linkspartei eintreten. Das finde ich von der Grundsache natürlich erstmal auch begrüßenswert, dass die Grünen sich da als linke Partei verstehen und ihre Position im Wahlkampf für Berlin jetzt auch entsprechend setzen. Aber ich glaube, sie machen einen ganz entscheidenden Fehler und der liegt darin, dass sie versuchen, die Themen der Linkspartei auch einfach wie zu kopieren, statt ihre eigenen Themen, Ökologie, Klimaschutz, Verkehrswende, stärker sozialpolitisch zu wenden. Und das wäre eben ganz stark meine Empfehlung an Leute, an linke Leute bei den Grünen, die jetzt überlegen, wie richten wir uns in diesem Wahlkampf aus, zu sagen, wir bleiben bei unseren Kernthemen, wir gehen jetzt nicht in einen Mietenwahlkampf und versuchen, die Linkspartei praktisch auf dem Gebiet zu überbieten oder zu schlagen, sondern wir gucken, was sind denn bei unseren eigenen Themen, bei Klimaschutz, bei Verkehrswende, bei Klimaanpassung, was sind denn da unsere konkreten Forderungen, wo wir zeigen können, dass grüne Politik das Leben der Menschen besser macht, die kein Auto besitzen, die viel mit dem Rad unterwegs sind und mit den Öffentlichen, die wenig Geld haben und deswegen vielleicht an Hauptverkehrsadern wohnen, die sich mehr in öffentlichen Raum aufhalten, weil sie eben keinen Garten besitzen und irgendwo im Grünen wohnen. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen die Strategie, wo ich mir wünschen würde, dass die Grünen da stärker reingehen. Und da würde ich eben sagen, dass sie sich da bei der Aufstellung der Spitzenkandidatinnen eben ein Stück weit in die, in Anführungsstrichen, falsche Richtung entschieden haben. Also Bettina Jara steht ja personell sehr stark für eben auch grüne Verkehrspolitik, war dafür natürlich auch in Kritik. Das ist man ja immer, wenn man mal auch was verändern will. Aber statt sie, die ja in den letzten Wahlkämpfen auch erfolgreich war, die bei der letzten Abgeordnetenhauswahl fast regierende Bürgermeisterin hätte werden können, wenn sie nicht in letzter Minute dann doch noch von der SPD geschlagen worden wäre, dass man die nicht ganz nach vorne stellt, sondern dann jetzt eben sich für aus so einer parteiinternen Flügellogik einfach dann für Werner Herzog entscheidet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich da jetzt so von außen zu bekritteln hätte.
Muss ich an einer Stelle nur korrigieren, es ist Werner Graf.
Das ist genau, Werner Herzog, sehr, sehr guter Filmregisseur, auch allen empfohlen, aber für die Grünen tritt er in Berlin nicht an, leider.
Beermann und Valentin Eason vom Podcast Was tun über die Möglichkeit eines rot-rot-grünen Leuchtturms einer Berliner progressiven Koalition nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl führe. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir wissen aus allen Studien, auch übrigens aus dem, was Steffen Mau und so weiter sagen in diesem Buch Triggerpunkte, dass in allen sozialen Milieus das Umweltschutzthema eine hohe Relevanz hat. Aber wir wissen eben auch, Sinus-Studien etc., dass diejenigen, die wenig Geld haben, vor allem befürchten, dass eine intensive Klima- und Umweltpolitik dazu führt, dass in den für sie wichtigen Formen sozialer Politik die Prioritäten weggenommen werden und woanders hingesetzt werden. Das heißt, Klima- und Umweltpolitik so zu machen, dass sie insbesondere dort zu Entlastungen und zu Verbesserungen führt, wo die Häuser schlecht gedämmt, der Verkehr besonders intensiv ist etc. Und ist ein wichtiger Punkt. Denn insofern finde ich, gerade so eine Gesundheits- und Ökologie-Stadtpolitik zusammenzubringen, enorm wichtig. Ja, also danke dafür, dass du das angesprochen hast. Inken, ich finde ja nicht nur euren Beitrag insgesamt beachtlich, sondern ich sag mal kritisch, ich fand auch beachtlich, was bei euch nicht vorgekommen ist. Und du hast vorhin gesagt, dass du ja eher aus so einer bewegungsorientierten linken Struktur kommst. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass ihr euch so voll auf diese drei Parteien fokussiert habt, aber die Bewegungen in der Stadtgesellschaft so gar keine Rolle in dem Text gespielt haben. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber doch sehr, sehr wenig eine Rolle gespielt haben. Und das ist ja nochmal überraschend, weil, also ihr erwähnt zwar das Volksbegehren Mieten und in eurem Podcast kommen aber die unterschiedlichsten Leute auch aus der Berliner Stadtgesellschaft zu Wort. Also ihr habt zwei Sendungen schon zum Volksbegehren gemacht. Ihr habt eine Sendung zum Thema Krankenhausbewegung in Berlin gemacht. Übrigens super Sendung, also der Podcast Was tun, kann ich euch nur empfehlen. Diejenigen, die diesen Podcast hören. Und klar ist das logisch, dass ihr euch ein bisschen in so einem Zeitschriftenbeitrag konzentrieren müsst. Aber warum habt ihr den sozialen und städtischen Bewegungen so die kalte Schulter gezeigt?
Oha, so hart würde ich es jetzt gar nicht formulieren wollen. Also der Grund dafür, dass wir es in dem Artikel so gemacht haben, ist auf jeden Fall, dass, glaube ich, genau der Punkt, dass ich oder wir beide jetzt aktuell stärker an soziale Bewegungen angedockt sind. Und ein bisschen wie Valentin das vorhin auch schon mal genannt hat, ich glaube, dass diese rot-rot-grüne Regierung, dass die kommt, kein Selbstläufer ist und auch nicht innerhalb der Parteien. Und dass wir auf jeden Fall den Eindruck hatten, dass es wichtig ist, dass es schon so ein bisschen vorauseilend auch Druck aus der Zivilgesellschaft dafür aufgebaut wird, dass, wenn es elektoral die Möglichkeit dazu gibt, dass sich die Parteien dann wirklich auch dafür entscheiden, diese Regierungskoalition einzugehen. Deshalb der starke Fokus auf die Parteien und auch auf das, was wir dafür möglich halten oder unmöglich halten. Natürlich ist es jetzt aber auch nochmal eine schöne Chance, in Podcasts ein bisschen mehr über die Stadtgesellschaft zu sprechen. Und gerade aus Sicht auch dieser Stadtgesellschaft sehen wir auch aktuell, was halt passiert, wenn die Regierung so ausfällt für die Stadtgesellschaft, nämlich in diesen ganzen Kürzungsfragen. Also gab es einfach viele Initiativen, die dann über Nacht Ende letzten Jahres davon erfahren haben, dass ihre Gelder gekürzt werden. Also sozusagen einfach aktuell eine Regierung in Berlin, die extrem schlecht in Kontakt ist mit der Stadtgesellschaft und mit den Initiativen, die Berlin so stark machen und die Berlin ja auch immer noch schön machen. Und dass es dafür halt einfach total wichtig ist, dass es auch eine Regierung gibt, die an diese Stadtgesellschaft besser angebunden ist. Und da haben, glaube ich, die Parteien alle so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Aber das ist auf jeden Fall ja bei Linken Mieten- und Wohnbereich viel, viel stärker. Das ist bei den Grünen im sozusagen Klimaschutz- und Verkehrsbereich viel, viel stärker. Das ist bei der SPD auch, was so bestimmte Sozialtreffen, Sozialinitiativen angeht und so. Und da wäre, glaube ich, einfach für die Stadtgesellschaft auch eine rot-rot-grüne Regierung in jedem Fall einfach ein großer Gewinn. Was dann darüber hinaus vielleicht einfach nochmal ein interessanter Punkt ist, ist, dass natürlich trotzdem man dann auch auf dieses Wechselspiel gucken kann. Also wie eine rot-rot-grüne Regierung Politik macht, das ist ja nicht mit dem Koalitionsvertrag festgeschrieben, sondern der Koalitionsvertrag gilt so lange, bis es entweder finanzielle Probleme gibt, die es ja nun sofort geben wird, oder bis man an einen anderen Punkt kommt, wo man merkt, Kräfteverhältnisse verschieben sich. Und dafür braucht man dann natürlich auch die außerparlamentarischen Akteure, weil die am Ende auch während einer Regierungszeit mitbestimmen werden, was für Themen oben auf die Agenda kommen, was prioritär behandelt wird, was sich vielleicht am Ende durchsetzen kann. Vielleicht auch, wer sich in Konflikten zwischen den Parteien im Zweifelsfall durchsetzen kann. Und ja, die ist total wichtig. Ich meine, darf sie nicht unter den Tisch fallen lassen und das würden wir auch, glaube ich, nie machen. Und wie du sagst, wir haben ja im Podcast auch schon mit vielen Initiativen gesprochen und tun das auch immer wieder.
Ich finde die Perspektive, die du angesprochen hast, insofern auch nochmal spannend, weil es ja, das gehört zu diesem Thema nochmal, über das wir vorhin bei dieser Veranstaltung vom Institut Solidarische Moderne gesprochen haben. Denn es gibt manchmal so eine Euphorie, jetzt haben wir eine progressive Regierung oder wir haben eine Mehrheit, dann muss da auch eine progressive Regierung draus werden. Und ich meine, Es war eine kalte Dusche für alle nach der letzten Wahl 23, als die SPD sich entschieden hat, also lieber nicht eine regierende Bürgermeisterin, also eine Ministerpräsidentin zu stellen und stattdessen Juniorpartnerin in einer CDU-geführten Regierung zu werden, um bloß nicht mit Grünen und Linken zusammen zu regieren. Also das war schon ein echter Downer angesichts der Tatsache, dass es so wahnsinnig viel zu tun gab und man ja unplanmäßig aus dieser Wahlperiode rausgerissen wurde. So, und gleichzeitig habe ich eben auch häufiger schon erlebt, dass es nach so einer Euphorie bei der ersten falschen Entscheidung es sofort so eine Absetzbewegung gibt. Die sind scheiße, mit denen können wir nichts mehr zu tun haben. Oder, und das passiert ja auch oft, du hast halt ein ganzes Set an sozialen und städtischen, ökologischen und sonstigen Bewegungen und du wirst nie alle gleichzeitig zufriedenstellen können. Du musst möglicherweise sogar Widersprüche zwischen diesen BewegungsakteurInnen ausgleichen, weil die halt auch nicht alle die gleichen Interessen haben. Und das war jetzt, glaube ich, weniger eine Frage als eine Feststellung, dass das ein Feld ist, in dem wir, glaube ich, wenn wir über das Gelingen von einem rot-rot-grün regierten Berlin sprechen wollen, dann eben vor allem nicht nur auf die Akteure in den Senatsverwaltungen und im Abgeordnetenhaus blicken dürfen, sondern tatsächlich auf eine Form von Debatte in der Stadtgesellschaft, die wiederum, und das ist nun das absolute Gegenteil zu dem, was der Wegener Senat macht, der ja gar kein Gespräch mit der Stadtgesellschaft führt, dass man das machen muss, und zwar mit den Bewegungen genauso wie mit den institutionellen Akteuren wie Wohlfahrtsverbänden und so weiter.
Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz mich einklinken. Also ich glaube, da kann man auch jetzt noch mal sehr viel lernen aus der Ampelzeit und gerade vor allem auch aus dem Verhalten der Grünen Partei jetzt eben in der Regierungsverantwortung im Bund. Die waren ja auch sehr stark getragen von ja, der ganzen Klimabewegung und den Mobilisierungen dafür. Sonst hätten die Themen der Grünen nie so viel ja, Sichtbarkeit bekommen und hätten auch die Partei gar nicht so ja, nach oben gespült. Und dort hat man sich ja ganz klar dafür entschieden, so ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Regierung eintreten, werden eigentlich alle Verbindungen gekappt. Man sagt, wir übernehmen jetzt, wir sind jetzt hier in einer anderen Logik. Wir können nicht uns mit euch abstimmen, weil ihr habt noch nicht mal so formalisierte Strukturen, in denen man sich so klar abstimmen kann. Und es gibt auch ständig Bewegungskonjunkturen. Mal seid ihr wichtig, mal seid ihr nicht wichtig. Das funktioniert irgendwie für uns in unserem Regierungsalltag nicht so richtig. Und ich glaube, damit ist die Grüne Partei aber letztendlich auch genau total auf die Nase gefallen, dass es dann eben keine Leute gab, die sich an ihre Seite gestellt haben, als Habecks Heizungsgesetz verhetzt wurde. So, da war halt niemand mehr da, der irgendwie öffentlich gesagt hätte, warum dieses Heizungsgesetz praktisch dann doch ziemlich wichtig ist und warum das am Ende sich auch für die Leute, die jetzt selber ein Haus oder eine Wohnung besitzen oder eben aber auch die Leute, die zur Miete wohnen, am Ende auch lohnt, wenn da die anderen Heizkörper eingesetzt werden. Und das, ich würde sagen, daraus sollte man auf jeden Fall Lehren ziehen, auch für ein mögliches linkes Regierungsprojekt in Berlin, eben zu sagen, ganz gezielt zu gucken, wie kann man anknüpfen weiterhin im Regieren an die Stadtgesellschaft, wie kann man die einbeziehen und ja eben dann auch nicht verlieren, wenn es dann mal brenzlig wird.
Ja, und ich glaube, da sind aber, muss man auch nochmal sagen, die Bedingungen im Stadtstaat schon nochmal besser als sozusagen in der Bundesregierung, einfach weil es so viele personelle Überschneidungen gibt, dann sozusagen wohnt man immer noch in der gleichen Stadt, man ist vielleicht immer noch mit den gleichen Leuten befreundet. Innerhalb der Grünen weiß ich auch, dass es da sozusagen zum Teil dann personelle Überschneidungen oder Bekanntschaften mit Leuten gibt, die in der Klimabewegung noch aktiv sind oder in Stadtinitiativen oder innerhalb der Linken, jetzt ja einfach auch durch den Haustürwahlkampf und die vielen neuen Mitglieder. Das sind, glaube ich, die Bedingungen dafür, dass das passieren kann. Es ist trotzdem immer ein krasser Aufwand. Glaube ich, muss man sich einfach bewusst machen, für die MandatsträgerInnen so diesen Kontakt zur Zivilgesellschaft zu halten. Aber ich glaube, dass da prinzipiell die Bedingungen besser für sind, als es während der Ampelzeit in der Bundesregierung war.
Ein Abschnitt in eurem Beitrag heißt, ich zitiere mal, Rot-Rot-Grün in Berlin, Schönwetterkoalition oder tragfähiges Projekt. Und da geht ihr schon ein Stück weit davor, bevor dieser Abschnitt kommt, aber dann auch in dem Abschnitt auf die natürlich seit Jahrzehnten dramatische Haushaltslage in Berlin ein. So, und sagt, die ist dramatisch, aber es hat eine Veränderung zu der ersten Regierungszeit Rot-Rot-Grün 16 bis 21 gegeben. Denn damals konnte man sogar Haushaltsüberschüsse für Projekte wie kostenloses Mittagessen an Schulen ausgeben. Heute sind die Kassen leer. Und dann sagt ihr, die nächste Regierung muss darüber entscheiden, wo und wie gespart wird. Da sind wir bei diesem Punkt, dass man das nur mit der Stadtgesellschaft gemeinsam machen kann, aber auch wissen muss, dass man keinen Konsens mit der Stadtgesellschaft, also wenn gespart werden muss, wird es Widerstand geben. Und man darf auch nicht erwarten, dass die Stadtgesellschaft dann einen jubelnd trägt, sondern das sind massive Konflikte. Und dann geht es eher darum, wie man das letztlich macht. Und ihr sagt aber, Bremen hat aus eurer Sicht gezeigt, dass eine linke Koalition auch unter diesen Bedingungen wiedergewählt werden kann. Valentin, wie siehst denn du das?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich eine schwierigere Situation jetzt in Berlin als noch vor einigen Jahren. Das ist einfach, dieser Realität kann man sich nicht entziehen. Und das bedeutet natürlich auch für eine linke Regierung, dass Regieren wahrscheinlich weniger Spaß macht. Aber ich glaube, die wenigsten Leute gehen ja in eine Regierung nur, um gemocht zu werden, sondern weil man auch den Anspruch hat, irgendwie da was mitzugestalten und weil man denkt und es sich zutraut, dass man es vielleicht ein bisschen besser machen kann als jemand anders. Und ich glaube, genau deswegen würde ich sagen, ist die schlechte Haushaltslage vielleicht auch gerade eine, in der es wichtig ist, dass dann da die korrekten Leute an den Töpfen sitzen und eben nochmal, auch wenn es jetzt nicht darum geht, im Konsens zu entscheiden, einmal anrufen und gucken, wo man eher spart und wo vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist ganz zentral. Es gibt ja immer so ein bisschen bei der Frage der Regierungsbeteiligung auf der einen Seite diese große Frage mit, sollten linke Parteien überhaupt regieren? Und ich glaube, da sind Inken und ich halt, wie man jetzt wahrscheinlich über die letzten Minuten gehört hat, einfach schon sehr klar positioniert. Wir glauben, dass der Gebrauchswert von Parteien schon darin liegt, dass sie auch Verantwortung im Staat übernehmen können. Und die andere Frage, die ja dann immer mitverhandelt wird und auch ja für Kontroversen sorgt, ist die, unter welchen Bedingungen, zu welchem Zeitpunkt es halt ratsam ist, in die Regierung zu gehen, weil man da eben auch federn lassen kann. Und da wird, glaube ich, die Diskussion dann einfach auch ein bisschen spannender. Sollte eine, sagen wir mal, Linkspartei in die Regierung gehen, wenn sie an vielen Stellen sparen muss, aber den Volksentscheid von Deutsche Wohnen und Co. enteignen umsetzen kann? Ich denke schon. Sollte eine Linkspartei in die Regierung gehen, wenn sie damit der Abwicklung dieser großartigen Kulturszene in Berlin und dem Sparzwang im Sozialbereich den zumindest dämpfen kann? Ich denke, auch das wäre ein guter Grund, um zu sagen, wir machen das. Und genau, am Ende stehen natürlich, habe ich das Gefühl, Parteien nochmal anders als Bewegung, immer auch so ein bisschen vor dem Schlamassel, dass es so wahnsinnig viele unterschiedliche, wichtige Themen und große Konflikte gibt und man eben nicht one issue eine rote Linie zeichnen kann. Und da wird es dann nochmal komplizierter. Also am Ende muss man irgendwie so ein bisschen alles auf den Tisch legen und dann sagen, unterm Strich, glauben wir, das passt oder nicht. Aber diese Frage kann man dann, glaube ich, erst so richtig gut beantworten, wenn man einen Koalitionsvertrag hat, den man irgendwie bewerten kann. Das können wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Und trotzdem würde ich auch nochmal im Hinblick auf die Linkspartei nochmal sehr deutlich sagen wollen, dass ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, was für ein Prestige es tatsächlich für diese Partei auch wäre, wenn sie eine linke Bürgermeisterin in der Hauptstadt stellen würde und wie sie damit auch sich nochmal in ganz anderer Form als einerseits neue Linkspartei, aber auch als eine echte Alternative zur SPD positionieren könnte. Also deswegen würde ich sagen, bei der Linkspartei, wo wahrscheinlich am kontroversesten über diese Fragen der Regierungsbeteiligung gestritten wird, auch da sollte man das parteistrategisch nicht von der Hand weisen, was es halt ja auch bedeuten könnte, diese Position besetzen zu können.
Mhm. Ihr macht ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, einen ziemlich spannenden, sehr bewegungsorientierten Podcast. Ich komme bei der Linkspartei eher aus dem Flügel der regierungsbefürwortenden Akteure, die also schon seit langer Zeit so argumentieren, wie Valentin das jetzt eben gemacht hat. Ihr in eurem Beitrag argumentiert eher sehr wenig normativ, sondern ultrapragmatisch. Und deshalb, wie viel Kritik habt ihr euch denn eingefangen für diesen Beitrag?
Ein bisschen was, aber auch nicht super viel. Also ich kann schon, also ja, wir haben vor allem Kritik tatsächlich dafür gekriegt, dass wir DWE als linke Law and Order Politik bezeichnet haben.
Das ist ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall nochmal kommen will, weil ich den super spannend finde.
Das fanden nicht alle so gut. Und es gibt ja auch eine Auseinandersetzung vor allem sozusagen im Bewegungsspektrum, das der Linkspartei nahesteht, gerade damit, ob man regieren sollte oder nicht. Und da beantworten Leute das auf jeden Fall deutlich kritischer, als wir das jetzt gerade machen. Und ich glaube, in gewisser Weise sind Valentin und ich da auch für die Bewegungsszene, mit der wir uns viel auseinandersetzen, nicht ganz repräsentativ und typisch, dass wir da so einen pragmatischen oder auch realpolitischen Blick drauf haben. Also da gab es auf jeden Fall Kritik dran. Ich würde aber für mich trotzdem sagen, dass ich sozusagen nur aufgrund von schlechter Haushaltslage nicht zu regieren einfach feige finde. Und ich finde, das macht auch oder negiert einfach auch die realen Konsequenzen, die das für Leute hat, ob man jetzt regiert oder nicht. Also ich finde manchmal, es gibt ja in der politikwissenschaftlichen Forschung, weiß man das ja, dass einfach Leute, die sich zivilgesellschaftlich einbringen und die Zeit haben für politisches Engagement, meistens Leute sind, die finanziell eher ein bisschen privilegierter sind. Und ich finde dann sozusagen aus Sicht solcher Leute zu sagen, nee, komm, wir warten nochmal 5 Jahre, vielleicht ist die Situation dann noch besser und wir haben noch größere Mehrheiten. Und das finde ich einfach ignorant, ehrlich gesagt, gegenüber Leuten, die jetzt einfach gerade Hilfe brauchen, deren Mieten jetzt steigen oder die sich jetzt das Mittagessen nicht mehr leisten können. Und deswegen ist da, glaube ich, auch die Position so klar. Außerdem, finde ich, muss man da auch nochmal sehen, dass tatsächlich ja auch diese Frage, also dieses Kalkül, was dann auch dahinter steht, ist ja, die Situation wird noch ein bisschen schlechter und dann werden die Gewinne in 5 Jahren noch ein bisschen größer. Aber wir haben halt überhaupt gar keine Garantie dafür, dass das so ist. Also es könnte auch sein, dass es der SPD in 5 Jahren nochmal so viel schlechter geht, dass ein rot-rot-grünes Bündnis gar nicht mehr möglich ist. Oder dass es der Linkspartei dann auch nicht mehr so gut geht, weil sie sich wieder an irgendwelchen Personalfragen zerstritten hat oder weiß der Geier. Also das können sozusagen lauter Dinge passieren innerhalb von 5 Jahren und dann die Möglichkeit nicht zu ergreifen, Sachen auch realpolitisch für Menschen wirklich zu verändern, wenn man die Chance dazu hat. Das finde ich einfach nicht richtig.
Jetzt haben wir schon über diesen Law and Order Begriff von links gesprochen. Ich finde den Move, den ja auch Elif Erald macht, mir gefällt der. Weil er natürlich immer mit dem Augenzwinkern argumentiert. Weil er im Prinzip diesen Law and Order Begriff aufnimmt, aber sagt, der ist ja vor allem als Law and Order Begriff eine Ordnungspolitik gegen die da unten. Und eine, die immer klassistisch eigentlich argumentiert, ja. Das deviante Verhalten, dann gibt es Zuschreibungen, insbesondere gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so weiter. Und zu sagen, linke Law-and-Order-Politik heißt, gegen Vermieter vorzugehen, die illegal die Mieten drastisch erhöhen oder Leute, die sich aus der Stadt politische Verantwortung ziehen und so weiter und so weiter, das gefällt mir eigentlich. Ihr findet das eben auch einen spannenden Ansatzpunkt, den aber auch an dem es Kritik gibt. Stellt das mal dar. Valentin, würdest du das mal machen?
Ja, ich glaube, die Kritik, die es an diesem Begriff gibt, ist natürlich einfach, dass er so rechts kodiert ist. Also man hat ja immer das Gefühl, eigentlich argumentieren die Rechten für Law-and-Order-Politik und die Aufgabe linker Politik ist es eher, ja, umzuverteilen beispielsweise. Und ich finde den einerseits so als Framing für linke Politik ganz interessant. Das kam ja jetzt in dem, was du gesagt hast, Benjamin, auch schon voll rüber, so dass man eben guckt, also wie eignet man sich das irgendwie auch von links wieder an? Also ich gehe jetzt seit einigen Jahren auch immer gerne auf die 1. Mai-Demo im Grunewald, wo eben dieses Villenviertel, wo die Gutverdiener in Berlin leben, oft dann als so eine Art Problemkiez geframed wird, wo man gesagt wird, oh, das ist so eine Art Brennpunkt und da gibt es ganz viel Kriminalität, ein kriminalitätsbelasteter Ort und so. Auch da ist es ja so der Versuch, praktisch das umzudrehen und zu sagen, ja, wo findet denn die ganze Steuerflucht statt beispielsweise und da eben zu zeigen, dass das in anderen Milieus stattfindet, als so gemeinhin oft angenommen wird. Aber ich finde es tatsächlich auch über diesen Framing-Punkt hinausgehend noch sehr interessant, Law and Order von links zu besetzen, weil ich sagen würde, dass linke Politik ja irgendwie immer so ein bisschen unter Verdacht steht, zum Teil auch zu Recht, nur regieren zu können, wenn die Kassen voll sind, so. Also Geld ausgeben kann jeder, jetzt mal so ein bisschen blöd gesagt, ist dann der Vorwurf. Und ich glaube, dass wenn man da dann stärker ordnungspolitisch rangeht, wie die Linkspartei ja eben dann mit diesem Framing auch fordert, dann kann man zeigen, nein, wir können auch linke Politik machen, indem wir bestimmte Sachen einfach verbieten und das belastet unsere Kassen dann gar nicht. Und das können wir eben auch in einer angespannten Haushaltslage tun, wie wir die gerade in Berlin haben. Und genau, die Linkspartei macht das ja jetzt gerade mit diesen Mieten-Sheriffs, wo man das eben nochmal melden kann, wenn man betroffen ist von illegaler Vermietungspraxis. Aber auch im Bereich der Verkehrswende finde ich das interessant, dass man da zum Beispiel auch im Rahmen von Parkraumbewirtschaftung einfach per Verordnung einfach ja, Autos aus den Städten zurückdrängen kann, nebenbei sogar noch neue Einnahmenquellen erschließt, wenn Parken teurer wird. Und das sind, finde ich, alles so Ansätze, wo man dann eben nicht nur sagt, ja, wir verteilen um oder auch so dieses Ganze, was die, wie die Rechten versuchen, ja dann immer linke Forderungen oder linke Politik vor sich herzutreiben, dass sie eben sagen, das sind alles konsumtive Ausgaben und so, dass man dem eben ein Stück weit auch begegnet, indem man zeigt, wie man so smart über gute Gesetze haushaltsneutral linke Politik machen kann.
Mir sind zwei Punkte noch wichtig, die würde ich gerne mit euch ansprechen. Wir haben über Deutsche Wohnen und Co. Enteignen schon gesprochen. Ihr habt vor 4 Jahren eine erste Sendung gemacht mit den Leuten von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das war auch ein spannendes, langes Gespräch. Und in der zweiten Sendung, die ihr jetzt vor kurzem gemacht hast, hast du, Inken, in der Einleitung nochmal die Unterschiede dargestellt, was es für unterschiedliche Volksbegehren gibt und dann damit so hingeleitet. Das fand ich schon, also auch so vom Bildungsansatz, ich hätte das gar nicht so schnell so hingekriegt, das fand ich toll. Und aber dieses Bündnis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat jetzt einen eigenen komplexen Gesetzentwurf zur Umsetzung des ursprünglichen Volksbegehrens, das eben schon eine Mehrheit bekommen hatte, vorgelegt. Und der wird ja eine Relevanz für so ein rot-rot-grünes potenzielles Bündnis entfalten. Und da gibt es ja auch Widersprüche zwischen den drei progressiven Parteien. Und wie gesagt, ihr hattet jüngst eben Thomas und Luise vom Bündnis in eurem Podcast. Was habt denn ihr dabei gelernt? Was ist denn eure Schlussfolgerung für so ein rot-rot-grünes Bündnis?
Also ich finde, man kann da verschiedene Sachen draus ziehen. Eine ist ja erstmal sozusagen, also da stecken erstmal viele interessante Bewegungslearnings drin, auch was man sich sozusagen von parlamentarischer Politik bieten lassen muss und was, wo man dann doch noch Hebel hat, wie man vielleicht nicht vermutet hat. Also dass, wenn der Beschlussvolksentscheid ignoriert wird, dass es dann noch den Hebel des Gesetzesvolksentscheids zumindest...
Du musst das nochmal kurz erklären, das hast du in deinem Podcast gemacht. Das ist auch für meine Hörerinnen und Hörer interessant.
Ja, das mache ich gerne. Also Beschlussvolksentscheid ist so, dass es sozusagen einen Beschluss vorgelegt wird von der Initiative, die den Volksentscheid entwickelt hat. Und die legen einen Beschluss vor, das wäre dann im Fall von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gewesen, dass der Senat geeignete Maßnahmen einleiten soll, um Wohnungskonzerne mit Wohnungen über 3000 Wohnungen zu vergesellschaften. Und dann sozusagen entscheidet die Stadtgesellschaft darüber. In dem Fall hat sie das Vorhaben angenommen. Und dann liegt der Ball wieder beim Senat, der dann Gesetz dafür erarbeiten muss, theoretisch. Hat er in diesem Fall nicht gemacht. Und deswegen hat sich dann die Initiative entschieden, einen Gesetzentzugsentscheid zu verfassen. Und in dem Fall ist es dann so, dass tatsächlich die Initiative einen Gesetz entwirft oder ein Gesetz schreibt. In diesem Fall sind es sogar 2 Gesetze, weil es sowohl ein Gesetz geben muss zur Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne, als auch dann ein 2. Gesetz über diese Anstalten öffentlichen Rechts, heißen das dann, die dann die Verwaltung dieser Wohnung übernehmen sollen. Das heißt, in diesem Fall sind sogar 2 Gesetze. Und dann werden diese Gesetze den Berlinerinnen und Berlinern erneut zur Abstimmung vorgelegt. Und wenn sie die positiv entscheiden, dann treten die tatsächlich auch direkt danach in Kraft. Also sozusagen gibt es tatsächlich in Berlin, das gibt es nicht in allen Bundesländern, aber in Berlin tatsächlich die Möglichkeit, die extrem selten genutzt wird, weil es sehr, sehr komplex ist, wie du schon gesagt hast, und jetzt auch 2 Jahre an diesem Gesetz gearbeitet wurde, also schon an dem 1. Gesetz, an dem Vergesellschaftungsgesetz 2 Jahre gearbeitet wurde und jetzt aktuell noch dieses Gesetz über die Anstalten öffentlichen Rechts noch fertig erarbeitet wird. Genau, das ist sehr komplex, deswegen wird das selten gemacht. Aber es ist so, dass es möglich ist und erstmal eine total spannende Möglichkeit halt auch wirklich für Initiativen, auch gegen ein Parlament, was sich wehrt oder gegen den Senat, der sich wehrt, am Ende Beschlüsse durchzusetzen, die die Stadtgesellschaft will. Genau, das ist ja erstmal das erste Learning, dass das interessant ist, dass das überhaupt geht, weil ich weiß gar nicht, wann es in Berlin den letzten Gesetzesvolksentscheid gab, zumindest nicht so lange ich mich irgendwie erinnern kann. Genau, und für die Koalition, glaube ich, können daraus verschiedene Learnings entstehen. Also aktuell gibt es ja tatsächlich, wie Valentin auch schon angesprochen hat, ist ja so ein bisschen immer der Prüfstein auch für die Linke, werden sie DWE umsetzen oder nicht. So, und die Frage ist jetzt, glaube ich, dann, wenn es Koalitionsverhandlungen gibt, nehmen Sie einfach dieses Gesetz, was schon ausgearbeitet wurde, und setzen das um? Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre, Sie können sozusagen dieses Gesetz nehmen und nochmal mit der SPD darüber verhandeln, was Sie bereit sind mitzutragen, und uns dann entsprechend nochmal anpassen. Ich finde, eine weitere spannende Perspektive wäre zu sagen, es gibt ja noch den Gesetzesvolksentscheid, da können die Leute auch nochmal drüber abstimmen. Man kann ein bisschen Last von dieser harten Bedingung nehmen, sozusagen, dass Deutsche Wohnen und Co. von der rot-rot-grünen Koalition umgesetzt wird, weil es halt einfach noch den Gesetzesvolksentscheid ohnehin geben wird und man dann noch die Stadtgesellschaft nochmal darüber entscheiden lassen kann, ob sie das machen und dann vielleicht auch andere Foki setzen, zum Beispiel darauf, wie es mit der Kulturszene weitergeht, was mit den Theatern in Berlin weiter passiert. Andere Dinge, die sozusagen ja auch im linken Bereich wichtig sind oder halt zum Beispiel die Kiezkantinen. Ich finde, das sind so ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt eigentlich damit umzugehen für die Parteien, wo, glaube ich, noch nicht so ganz klar ist, was für eine Richtung das genau geht.
Wir haben vorhin über eine Stadt, die nicht gut funktioniert, in vielen infrastrukturellen Leistungen gesprochen, und wir haben gemeinsam festgestellt, dass das eben nicht alle gleich trifft. Also diejenigen, die eine Aufenthaltserlaubnis brauchen, brauchen die halt schnell, diejenigen, die Wohngeld brauchen und so weiter und so weiter. Und Valentin, du hast vorhin gesagt, dass diese Herausforderungen auch bezogen auf den Haushalt ja nicht im Laufe einer Wahlperiode, also in 5 Jahren gelöst werden. Und Inken, du hast vorhin auch so sinngemäß sowas gesagt, dass eben auch der Austausch mit der Stadtgesellschaft, mit Bewegungen genau daraufhin orientiert, eben auch Perspektiven, Prioritäten und so weiter zu setzen. Meine Frage ist eben, wie es einem progressiven Bündnis gelingen kann, das notwendige Vertrauen in so einer Stadtgesellschaft auch zu erzeugen und eine Perspektive, die eben auch ein Programm für eher 10 Jahre hat. Mein Ansatzpunkt ist zu sagen, dass man sehr klar auch argumentieren muss, was kann ich eigentlich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr machen? Was ist mein Programm, das ich dort umsetzen will? Dass ich das auch transparent mache, Rechenschaft darüber ablege, weil wir wissen ganz genau, so ein Gesetzentwurf, wenn der durchs Parlament, so, das kostet ein Dreivierteljahr. Für viele Leute, wenn du was ankündigst, dann fragen die sich, na, wann ist das endlich umgesetzt? Aber es ist erstmal nur die Ankündigung, dass man einen Gesetzentwurf macht, der dann eher ein Dreivierteljahr braucht und so weiter. Und diese Frage beschäftigt mich so ein bisschen aus der Regierungstechnik-Perspektive, als jemand, der eben 10 Jahre so eine Staatskanzlei koordiniert hat. Und auf der anderen Seite ist es eben in so einer Stadt, die anders als ein Flächenland auch die Möglichkeit gibt, in, lass es Townhall-Meetings oder andere Punkte sein, eben tatsächlich transparent zu machen, wo stehen wir, was wollen wir erreichen, und damit auch Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und nicht nur zu sagen, das haben wir vorwartet, bis das Ergebnis gut für euch ist.
Ich glaube, das ist eine total große Aufgabe, und die geht ja auch fast nochmal eher ein bisschen in so eine Richtung, mit was für einem Narrativ man so eine Regierung aufbaut oder vielleicht auch, was die vielleicht für ein Narrativ von sich selber entfalten kann. Und das ist jetzt ein bisschen anders, als wir bisher gesprochen haben, weil wir sonst ja jetzt schon relativ viel sozusagen, ne, in den Elektoralen, wie rechnet man das zusammen, wer kann welches Policy-Projekt verfolgen, eher sozusagen auf der Ebene unterwegs waren. Und ich glaube, dass es Berlin schon aktuell so ein bisschen an so einer Erzählung fehlt, die man dieser dysfunktionalen Erzählung entgegensetzen kann. Also nicht nur in Berlin funktioniert nichts mehr, sondern halt auch eine Erzählung darüber, was in Berlin eigentlich so toll ist und warum wir eigentlich trotzdem ja alle hier bleiben wollen und was die Stadt auch immer noch lebenswert macht. Viele von uns hier bleiben wollen, was die Stadt ja trotzdem auch immer noch lebenswert macht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie man das in eine gute Geschichte oder ein gutes Narrativ zusammenbringt. Und ich glaube aber, dass da wirklich natürlich auch die Person, die das am Ende transportiert, eine total wichtige Rolle spielt. Also, und dass da wirklich zum Beispiel Elif Erhard wirklich eine interessante Person ist, einfach weil sie diese Stadtgesellschaft, die sozusagen viele Menschen, wo viele Menschen drin sind, die Migrationshintergrund haben, wo viele Menschen drin sind, die auch zur Miete wohnen, wo viele Menschen drin sind, die einfach diese Lebensrealität teilen, die sie ja zum Beispiel auch in ihrem Eingangs- oder sozusagen Bewerbungsspot irgendwie total gut an ihrem eigenen Leben erzählt hat, die einfach teilen und wo man halt aber auch immer noch sagt, und deswegen bin ich übrigens nach Berlin gekommen, weil es hier diese große Kulturszene gibt, weil es die vielen Möglichkeiten gibt, nebeneinander und sehr unterschiedliches Leben zu führen und sich die Leute im Wesentlichen auch damit tolerieren und zum Teil sogar respektieren und das alles so möglich ist. Und ich glaube, dass das eine sozusagen ein guter Ausgangspunkt ist und dass man dann halt natürlich in so einem Narrativ aber auch klar machen muss, gegen wen man da gerade kämpft und dass das einfach gerade ein Problem ist in Berlin, dass es einfach so viel Spekulation mit Wohnraum gibt und so viel Leute, die einfach gerade vor allem Kapital aus dieser Stadt schlagen wollen und das einfach sozusagen, ich glaube, das, was die Berlinerinnen und Berliner wollen, ist einfach nicht, dass nicht jemand, der sofort morgen alle Probleme löst, so alle wissen, dass das nicht klappen wird, sondern die wollen einfach jemanden, der für sie kämpft. Und ich glaube, wenn man dann das Gefühl hat, da gibt's die Leute, da gibt's die Leute in der Regierung, da gibt's Leute in den Parteien, da gibt's Spitzenkandidatinnen, die setzen sich wirklich für die Menschen ein mit ihren Alltagssorgen und die haben, entwickeln Projekte und die entwickeln Visionen dafür, wie sie die Stadt schöner und besser sein kann. Und das, wir haben schon viel über Elif Irak gesprochen, so. Ich glaube, dass sie da eine wirklich gute Person ist, auch gerade im Mietenbereich. Aber ich glaube, das gilt auch für die Grünen, was sozusagen die klimaangepasste Stadt angeht. Also, ich wohne hier im Beuße-Kiez und es ist sozusagen einer der Kieze in Berlin, die sich im Sommer am stärksten erhitzen. Das ist richtig krass. Es wird einfach richtig, richtig heiß. Und letzten Sommer bin ich schon für ein paar Tage zu meinen Eltern geflüchtet, weil es einfach in meiner Wohnung im Dachgeschoss zu heiß geworden ist. Und wenn ich da auch bei, also das ist auch ein grünes Thema sozusagen, die Stadt lebenswert zu machen und die Stadt so zu erhalten, dass Leute sich hier auch in der Klimakrise noch wohlfühlen können und hier noch weiter leben können. Und ich glaube, wenn man die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen können, dass sie sich dafür einsetzen, dann glaube ich sozusagen, können die Leute auch mit einer Perspektive auf 5 oder 10 Jahre mitgehen, weil das klar ist, dass das Sachen sind, die nicht von heute auf morgen passieren.
Valentin, du wolltest noch mal ergänzen und dann würde ich mit dir gemeinsam und dann Inken mitnehmen in die zwei großen Metropolen dieser Welt, nämlich erst New York und dann nach Bremen gucken.
Ja, sehr gut. Ich würde das, was Inken gerade gesagt hat, nochmal total unterstreichen. Also irgendwie Berlin braucht eine Erzählung und auch das ist, muss Teil sein von so einem linken Regierungsprojekt, das zu liefern. So, das ist am Ende nicht nur ein paar mehr Fahrradwege oder günstigere Miete, sondern für eine Erzählung braucht es ein bisschen mehr. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal ein Zitat rausgesucht von Wim Wenders, der war ja jetzt Vorsitzender bei der Jury der Berlinale. Und der hat eben auch was, der hat ja diesen Film Himmel über Berlin gedreht, so einer der Berlin-Klassiker. Und der hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel, fand ich, was ganz Bemerkenswertes gesagt. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Er meinte, München ist immer noch München, Wien immer noch Wien, Paris immer noch Paris. Klar, auch in diesen Städten ist die Zeit nicht stillgestanden, aber bei uns klaffen Wunden, die nicht zugehen wollen. Da ist aus zwei grundverschiedenen Geschichten Staatswesen, Denk- und Lebenseinstellung nicht etwas Neues geworden, wie gedacht oder erhofft, sondern es sind zwei inkompatible Geschichtsbilder entstanden, denen ein Haufen ratloser Erzähler gegenübersteht. Und ich finde, das ist irgendwie so, ja, das, was eben immer noch eine Aufgabe ist in dieser Stadt, irgendwie wieder Erzählungen zu schaffen, die irgendwie zeitgemäß ist und die Leute heute abholen kann. Und genau, da braucht es noch ein bisschen mehr Erzählkunst auch als nur die Forderungen nach günstigeren Mieten und besseren Fahrradwegen, damit die Stadt eben auch, ja, auch auf einer gedanklichen Ebene zum Leuchtturm wird.
Das glaube ich und ich bin überzeugt davon, dass das nicht funktioniert, indem man irgendeine Agentur damit beauftragt, so ein klinisches Narrativ zu konzipieren, sondern letztlich ist das die widersprüchliche Summe der unterschiedlichsten Kieze, Außenbezirke, Innenstädte und so weiter. Und ich glaube, so eine Stadt wie Berlin kann auch damit leben, dass die Hälfte der Leute wie in New York die Stadt ganz schrecklich findet und nirgendwo anders leben will. Und dass man aber gleichzeitig eben auch klar macht, dass diese Stadt nicht nur die Projektionsfläche von Zugezogenen mit viel Geld oder Touristen ist, sondern dass es Leute gibt, die hier ihre Geschichten erzählen. Und ich glaube, so eine Geschichte, die authentisch ist, wenn man einmal mit der Ringbahn durch die ganze Stadt fährt, das ist, glaube ich, das, worauf du ein bisschen abgezielt hast, auch mit dem Wim Wenders Zitat. Jetzt klingt das schon, als ob wir am Ende dieser Sendung sind. Aber wie gesagt, wir wollen von Berlin noch mal ganz kurz nach New York hopsen, weil ihr habt bei euch im Podcast eine Sendung gemacht, in der ihr gefragt habt, was können linke progressive Bewegungen eigentlich vom Mamdani's Wahlkampf lernen. So, nun bin ich da mal ein bisschen skeptisch, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich finde es immer schwierig, wenn so ein Pilgerzug dann einsetzt. Und zum anderen, weil die Mamdani-Leute erzählen, sie haben ja sehr viel von Deutschland gelernt, unter anderem von dem, was die Linke in Deutschland gemacht hat. Und da denke ich mir, warum sollen wir ein Ticket nach New York lösen? Also, kann bestimmt interessant sein. Und Katrin, meine Mit Host dieses Podcasts, verreist ja gern, ich nicht so. ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall nach New York fliegen. Aber der Punkt ist, glaube ich, wir haben ja viel von dem, was hier an neueren Dingen ausprobiert wird, erst nach New York exportiert. Und insofern, was für eine Lernerfahrung hattet ihr bei euch im Podcast von dem, was man lernen kann?
Ja, also ich glaube, man kann schon einiges lernen. Also vielleicht, wir hatten ja ganz am Anfang von der Folge einmal kurz schon über das ISM gesprochen und kurz nach der Wahl hatten wir auch eine ISM-Sitzung. Und
Solidarische Moderne, um da nochmal dran zu erinnern.
Genau. Und es gab so eine, man hat ja oft bei so größeren Runden so einmal so eine Einstiegsrunde so ungefähr. Und da war dann die Frage, ja, was man denn jetzt von Mamdani lernen könnte. Das heißt, ich habe ungefähr 30 Variationen der Story da auf diesem Treffen gehört und nach der Hälfte hatte ich eigentlich schon eine Mamdani-Überdosis und dachte so ein bisschen, boah, ich kann es jetzt langsam auch wirklich nicht mehr hören, was man da alles lernen kann. Aber dennoch kann man sich, glaube ich, einiges abschauen. Die Leute in New York haben, glaube ich, können uns einiges beibringen, wenn es darum geht, wie mit welchen Forderungen man praktisch jenseits der eigenen Blase Leute abholen kann. Also Mamdani hatte ja so diese totalen No-Brainer-Policies von Make Buses Fast and Free, dann Freeze the Rent und dann eben noch diese Price-Controlled Grocery Stores. Und das sind ja alles so, irgendwie sind das Policies, klar, also da verändert sich, also es ist irgendwie klar, was angepasst werden soll. Aber das, was die so genial macht, ist, dass jeder, egal wie politikfern die Person ist, sofort versteht, wie wirkt sich das auf meinen Alltag aus und wie will dieser Typ meinen Alltag verbessern. Und ich glaube, da liegt für mich so ein bisschen so ein Hauptlearning, wie man da anknüpfen kann. Also, dass man da wirklich einfach konkret im Alltag der Leute ansetzt und Leuten auch verklickert, dass man ihr Leben besser macht, die noch nicht so praktisch total eingeschwungen sind auf so ein ganzes Menü an linken Weltbildern. Weil viele Leute, das zeigen ja auch immer wieder diese Meinungsumfragen, haben politisch betrachtet ein wahnsinnig fragmentiertes Weltbild. Also das sind Leute, die sympathisieren vielleicht in einer Frage irgendwie mit der AfD. Auf der anderen Seite sind sie dann wieder total links und bei einer dritten Sache würden sie für die FDP da irgendwie ihr politisches Zuhause finden können.
Es liegt legitim, dass Menschen kein in sich geschlossenes Welt- und Erfahrungsbild haben müssen. Und wir neigen ganz oft dazu, immer nur zu glauben, dass Leute nur in eine Richtung denken können. Und wenn ihr noch sozusagen den dritten Klassiker in eurem Podcast neben Lenin und Marx noch Gramsci aufnehmen würdet, dann ist das ja genau dieses Anknüpfen an den Alltagsverstand, der eben widersprüchlich ist und der dort wiederum die Anknüpfungsperspektive für Hegemonie bietet.
Ja, absolut. Und manchmal vergessen wir das aber als Aktivistinnen, weil wir sind halt auch, wir drei, die wir hier zusammenkommen, sind ja wahnsinnig geschult darin, praktisch zu erkennen, wie politische Positionen zusammenpassen, wem man die möglicherweise im politischen Raum dann auch zuschreibt, welcher Partei und so weiter. Und ich glaube, das ist halt wichtig und das auch was man von Mamdani lernen kann, eben so da die eigene Blase zu verlassen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eben da noch nicht so ja gesetzt sind und denen ein Angebot zu machen. Also alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, den kann ich auf jeden Fall ein Video total empfehlen, wo Mamdani so über die Straße läuft und einfach mit ganz am Anfang zu seiner Kandidatur, als er noch nicht so berühmt war, einfach mit Leuten ins Gespräch kommt und sie gefragt, was haben sie letztes Mal gewählt? Viele sagen dann auch, also viele Immigranten erzählen dann auch, die haben für Trump gewählt oder haben gar nicht gewählt. Und dann redet er mit denen ein bisschen und am Ende sagen sie, ja, wenn du jetzt Bürgermeisterkandidat wirst, dich würde ich schon wählen. Und das sind halt Leute, die viele Linke hierzulande einfach schon von vornherein dann vielleicht auch verprellen würden. Und ich finde, das ist sowas, was ich da auf jeden Fall total draus mitnehme und was wir, glaube ich, lernen können. Nach der Wahl hatte ich schon fast dann kurz so dieses, manchmal denkt man ja so, linke Leute oder auch diese charismatischen linken Kandidatinnen sind wahnsinnig gut darin, Wahlkämpfe zu führen, aber können sie es dann am Ende auch einlösen? Das ist ja auch so ein bisschen die Klammer hier in unserem Gespräch. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen so, dachte, als Mamdani dann die Wahl gewonnen hat, oh, hoffentlich hat man jetzt nicht so viel Hoffnung aufgebaut, um dann am Ende doch wieder einfach so weiterzumachen wie bisher. Und dann war ich irgendwie dann aber sehr froh zu sehen, dass er da schon auch also Schritte in eine andere Richtung jetzt geht, seitdem er im Amt ist. Also bei dem Schneeschippen hatten wir es schon kurz angesprochen, aber er hat ja zum Beispiel auch einen Ex-Häftling, der schon jetzt lange Advocacy-Arbeit macht für die Rechte von Menschen, die im Knast sind, jetzt ernannt als Zuständigen für eine Behörde, die eben die Gefängnisse in New York City betreibt. Das fand ich irgendwie auch einen total interessanten Move und wirklich ein irgendwie so es anders machen. Und genau, deswegen bin ich da dann jetzt doch auch, glaube ich, nochmal ein bisschen optimistischer wieder, als ich es kurz war und als ich so ein bisschen auch diese Angst hatte, dass es sich jetzt alles, dass alles in einer großen Enttäuschung mündet. Weil da steht dann eben ja auch viel auf dem Spiel, wenn man erst diese großen Hoffnungen schürt.
Inken, eine Frage an dich. Warum ist Bremen eigentlich für euch zu klein, um ein Leuchtturm zu sein? Weil ihr macht den Text ja, habt ihr über Berlin geschrieben, aber in Bremen regiert ja nun in diesem Zwei-Städte-Bundesland seit 2019 ein rot-rot-grünes Bündnis und ihr habt nächstes Jahr Wahl und eigentlich auch eine ganz gute Chance, als rot-rot-grünes Bündnis wiedergewählt zu werden. Also warum disst ihr Bremen so?
Oh nein, das würde ich mir niemals anziehen wollen. Die ist gut. Ich habe auch in Bremen studiert und mag die Stadt sehr, sehr gerne. Es ist vielleicht ein bisschen auch die Perspektive von Berlinerinnen auf ihre Stadt, muss man ehrlicherweise sagen, die sich dann ja doch manchmal ein bisschen für den Nabel der Welt hält. Trotzdem muss man vielleicht schon nochmal sagen, dass er A, in Bremen ein Bündnis regiert unter der Führung der SPD. Und die Linke hat da, finde ich, wirklich bemerkenswerte Arbeit auch gemacht. Eine Wirtschaftssenatorin, die total solide sozusagen regiert und agiert und da am Start ist und, glaube ich, viele Leute auch krass überrascht hat darin, wie kompetente Wirtschaftspolitik die Linke da macht. Trotzdem ist es natürlich sozusagen ein Bündnis unter Führung der SPD und das ist an manchen Stellen auch konservativer, als man sich das vielleicht jetzt als linken Leuchtturm wünschen würde. Und da muss man ja doch dann schon nochmal sagen, dass Bremen als sehr, sehr kleines Bundesland fast ja manchmal eher so ein bisschen wie so ein, sich erstmal wie so ein Ausnahmefall anfühlt, dass das da eigentlich dieses Bündnis so lange schon möglich ist.
Das ist auch einer der Erfolgsgründe, weil es halt Bremen ist.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also die Bremer Stadtgesellschaft, der einfach sehr special funktioniert. Also das ist nochmal stärker so wie das, was ich vorhin zu Berlin meinte, sodass einfach die Leute, die da politisch aktiv sind, da kennt jeder jeden. Es gibt natürlich auch sehr langfristige Fäden, aber es gibt auch natürlich gleichzeitig diese starke Kohäsion und so. Und da glaube ich schon, dass sozusagen Berlin als Bundeshauptstadt mit einer doch deutlich größeren Einwohnerinnenzahl, für die das dann einfach im Alltag einen Unterschied macht, dann doch noch eine bisschen größere Strahlwirkung hätte.
Lieber Inken, lieber Valentin, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch, das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich will euren Podcast Was tun? Nochmal sehr empfehlen, in dem vieles von dem, was ihr in unserem Gespräch angesprochen habt, ihr wiederum als InterviewerInnen und dann, heute seid ihr die Interviewten gewesen, mit Menschen besprecht und nicht nur auf Bewegungen in Deutschland guckt, sondern auch einen weiten internationalen Blick habt. Ihr habt das jetzt am Beispiel von New York deutlich gemacht, aber beispielsweise auch nach Syrien und in andere Regionen schaut. Und insofern Hörempfehlung auch für euren Podcast Was tun und ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Kunst der Freiheit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ganz vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge von Kunst der Freiheit. Kommentieren Sie gern diese Folge, geben Sie Hinweise, welche Themen und Personen geeignet wären, zur Kunst der Freiheit beizutragen. Vielen Dank fürs Zuhören und für heute wünsche ich einen schönen Sonntag und einen guten Start in die kommende Woche.
Kunst der Freiheit, der Podcast von Benjamin Emanuel Hoff und Katrin Petermann.